Herzlich willkommen zu Raiffeisen Live, unserem Magazin, wo es um Ihr Geld geht und wir in regelmäßigen Abständen darüber sprechen, wie man das Beste aus seinem Geld holt, wie man mit Sparen umgeht, wie man sein Geld am besten investieren kann. Und heute ein ganz spezielles Thema, das ganz viele von uns betrifft, und zwar, was kostet eigentlich eine Familie? Dazu haben wir bei uns, herzlich willkommen, den Heino Konzett, er ist Berater bei der Raiffeisen Bank. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und den Gunther Möchtert, Obmann des Vorarlberger Familienverbands. Hallo. Schön, dass ihr beide da sind.
Hallo.
Fangen wir zuerst mal mit dir an, Heino. Was kostet eigentlich eine Familie? Oder was kostet ein Kind heute?
Ja, das ist eine gute Frage. Da muss man auch ehrlich sein. Ein Kind kostet Geld. Je nach Lebensstandard, Lebensstil, kann das schon mehrere hundert Euro im Monat bedeuten. Anfangs, das ist auch altersabhängig. Am Anfang ist es vielleicht weniger. Und dann, wenn die Kinder in die Schule kommen, Ausbildung gehen, dann werden die Kosten höher. Also es hängt stark vom Alter auch ab.
Aber das müssen wir schon klarstellen. Kinder bedeuten für uns alle, wir sind alle Familienväter, in erster Linie mal großes Glück.
Ja, auf jeden Fall. Da kann ich von mir persönlich sprechen. Ich bin selber Vater von drei Kindern, habe eine liebe Familie, gesunde Kinder. Und was gibt es Schöneres? Das ist das schönste Geschenk, was man haben kann. Dennoch muss man darauf schauen, dass man im Vorfeld die finanzielle Planung gut angeht, dass man das berücksichtigt. Das gibt einer Familie Sicherheit und Halt und im stressigen Familienalltag.
Guntram, als Obmann des Vorarlberger Familienverbands und selber Vater von sechs Kindern, also kennst quasi die offizielle Seite und natürlich das auch im Alltag. Wird das Thema Kosten von Kindern generell unterschätzt?
Ja, also absolut. Erstens mal danke nochmal für die Einladung. Sie wird absolut unterschätzt, und zwar kostet ein Kind durchschnittlich 494 Euro, wenn man ein Kind hat, und wenn man alleinerziehend ist, 900 Euro. Und das war ja über 60 Jahre in Österreich nicht bekannt, dass man gewusst hat, was kostet eigentlich wirklich ein Kind. Erst in 2021 wurde da auch eine Studie gemacht und wird jetzt seither durchgeführt, dass man weiß, welche Kosten gehen alle rein. Und wie schon richtig gesagt wurde, die Kosten sind natürlich bei Kleinkindern etwas günstiger, und dann kommen natürlich danach auch noch die indirekten Kosten hinzu, weil ja natürlich auch ein Erwerbseingang passiert, weil man natürlich diese Familienarbeit macht und stattdessen nicht arbeiten gehen kann. Und so sind natürlich Familien immer etwas höher belastet, was die Finanzen betrifft.
Wenn man die Zahlen jetzt so hört, gibt es viele Familien in Vorarlberg, die auch zu euch kommen, wo irgendwie in finanziellen Schwierigkeiten stecken?
Absolut, also das muss man sagen. Es gibt ungefähr 17% der Menschen, die wirklich in die Armut oder nahe der Armut sind. Und von diesen 17%, da muss man wirklich sagen, die können von Monat zu Monat kaum über die Runden kommen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die sich das gut leisten können, aber gerade in der jetzigen Zeit ist das sehr anspruchsvoll.
Wie ist denn das mit welchen Fragen oder typischen Fragen kommen denn Familien zu euch in die Bank?
Ja, da gibt es unterschiedliche. Also es ist oft, geht es um den Wohnbedarf, also dass der Wohnraum zu klein wird, dass man da eine größere Wohnsituation braucht. Man will in diesem Zug auch umbauen oder sanieren oder möchte Eigentum schaffen. Dann gibt es auch viele, die kommen und möchten für ihre Kinder eine Vorsorge machen. Und dann ist auch das Thema Absicherung der Familie ein Thema. Oft kommen da die Kundinnen und Kunden nicht von selbst drauf. Also da müssen wir auch als Bankberater darauf hinweisen, dass gerade die Absicherung der Familie hinsichtlich verschiedensten Risiken sehr, sehr wichtig ist.
Mhm. Wie sind das mit wo gehen, also deckt sich das mit euren Zahlen, was die Vorarlberger Familien angeht, oder wofür sie am meisten Geld ausgeben?
Absolut, also 2/3 des Geldes geht in Wohnen, Pflege und Alltag. Das heißt, wenn man das Kind aufzieht für Schulkosten, Pflegekosten und Kindergarten, aber natürlich auch die Miete kann in Dornbirn schneller mal mehrere hundert oder sogar über 1.000, 1.500 Euro ausmachen. Das heißt, da kommt natürlich schon einiges an Fixkosten, und dann der Rest, also Freizeit, Aktivitäten oder Einmalzahlungen, sind eigentlich nur 25% von den Kosten, die wirklich da relevant sind.
Das heißt, du hast es ja schon genannt, also die Bereiche Alltagsleben ist eigentlich der mit Abstand am größten Bereich.
Genau, also mit Abstand Wohnen, sicher 60% Wohnen. Und da natürlich auch so, dass wenn ich alleine ein Single bin, dann kann ich relativ eine kleine Wohnung haben und kann sie auch relativ leicht bestreiten, brauche nicht viel Essen einkaufen im Laden. Wohingegen, wenn ich natürlich für eine größere Mannschaft, dann brauche ich mehr, habe ich auch mehr Betten, mehr Zimmer und so weiter. Georg lacht, aber das ist ganz richtig so.
Ja, das verändert sich auch mit dem Alter der Kinder, vor allem im Teenageralter, wo sie natürlich mehr Energie brauchen. Wie hat sich das generell in den letzten Jahren verändert, gerade Thema Inflation? Ich meine, ist generelle Belastung, also spüren das Familien ganz besonders? Guntram?
Das spüren Familien doppelt, weil sie einerseits die fehlenden zusätzlichen Einnahmen haben und auch die Förderungen nicht valorisiert worden sind. Auf der anderen Seite natürlich auch, weil sie wirklich im Lebensmittelgeschäft die höheren Kosten sehen. Also sie kaufen auch mehr. Man muss sagen, Familien sind fast die konsumträchtigsten Teilnehmer der Gesellschaft. Sie geben alles Geld aus. Paradox ist ja, dass Menschen, die mehr verdienen, natürlich nicht mehr, die können nicht mehr alles ausgeben, sie müssen es irgendwo anders hin tun. Wohingegen, sage jetzt mal, eine alleinerziehende Mama, die steckt alles Geld wirklich direkt ins Kind, in die Wohnung und in für mich also ihr Auto oder in ihren Alltag.
Also nimmt sich eigentlich selbst komplett zurück. Was unterschätzen denn Eltern finanziell, bevor sie Kinder kriegen?
Ja, also unterschätzt wird der Einkommensverlust, oder? Also es ist auf einmal weniger Einkommen da, das Haushaltseinkommen sinkt und dadurch auch und zudem auch noch höhere Kosten, wenn das Kind da ist oder Kinder da sind. Das wird oft unterschätzt. Dann ist es auch die finanzielle Verantwortung, was man merkt. Vorher ist man alleine oder zu zweit, dann hat man weniger Verantwortung. Und jetzt ist man eine Familie mit Kind und das, da hat man schon eine Verantwortung zu übernehmen. Und das wird anfangs dann auch schon unterschätzt mal.
Also was wären so typische Aha-Momente, wenn das Kind denn da ist?
Gut, da gibt es einige, zum Beispiel, ja, wir brauchen mehr Platz, wir kommen nicht zurecht mit der Wohnsituation oder das Auto ist zu klein, der Kinderwagen passt nicht rein mehr. Das sind so Themen, denn dann natürlich auch Thema Absicherung und ja, solche Sachen ja von dem her.
Gibt es Zahlen oder was bedeutet das finanziell, wenn quasi jetzt ein Kind in die Familie kommt, was man da für Abstriche oder mit welchen Abstrichen man im Schnitt so rechnen muss?
Boah, das ist schwierig zu sagen.
Aber es ist natürlich ein grober Teil, oder? Wenn die zweite Person plötzlich nicht mehr, also ein zweites Gehalt quasi zum Großteil fehlt, oder?
Ja, auf jeden Fall, oder? Das ist natürlich ein fürs Haushaltsbudget, fürs Haushaltseinkommen schränkt es enorm ein. Da zudem noch die höheren Kosten und das macht dann schon was aus. Und dann können meistens die Frauen nach den Kindern auch noch Teilzeit arbeiten gehen. Und das wirkt sich dann natürlich auch für später, für die Pensionen aus.
Ja genau, gute Frage. Wie wirkt sich das riesiges Thema, unterschätzt man komplett und denkt man nie groß dran. Was hat denn das für Auswirkungen auf die Pension tatsächlich?
Ja, das ist ein riesengroßes Thema, wie man überall in den Medien mitbekommt. Vielfach ist es generell ein Thema, dass es irgendwann mal weniger Pensionen gibt, oder? Und dafür muss man einfach dafür was vorsorgen. Und speziell sind da die Frauen, also das ist mir auch ein Anliegen, dass man speziell bei den Frauen darauf schaut, dass sie was dafür auf die Seite bringen, dass sie jeder will nicht vom Partner abhängig sein finanziell und daher ist es essentiell, dass man noch eine private Vorsorge macht, gerade Frauen. Also es ist natürlich für alle ein Thema, auch für Männer, aber ganz speziell für Frauen ist das sehr, sehr wichtig nach meiner Meinung.
Und ein ganz wichtiger Hinweis, es gibt das Pensionssplitting, das jedem Vater oder Mann zu empfehlen wäre, um die Pension seiner Frau abzusichern und immer noch viel zu wenig machen.
Genau.
Guntram, wie Thema Kinderbetreuung. Ja, extrem wichtig, auch wenn wir darüber reden, dass Frauen wieder so früh wie möglich zurück in die Arbeitswelt kommen können oder auch Väter, wenn sie zu Hause sind. Wie belastet das aber Budget? Weil Kinderbetreuung, das ist immer so, auf der einen Seite kann ich zwar arbeiten gehen, aber auf der anderen Seite kostet das ja ziemlich viel Geld.
Absolut, also das ist genau die richtige Frage. Ich würde noch gerne auch zum vorherigen Punkt, was kostet ein Kind, sagen, ein Kind kostet grob 100.000 bis 130.000, je nach Studie, bis zum Alter von 18 Jahren. Mhm. Und wenn man aber die Nebenkosten oder die indirekten Kosten auch dazu rechnet, sind wir bei 250.000. Die Differenz ist wirklich dann diese fehlende Pension, also der fehlende Pensionsanspruch, weil man eben nicht die Jahre machen kann. Und auf der anderen Seite auch natürlich die nicht die Möglichkeit hat, da sozusagen das Geld da auf die Seite zu bringen. Wir sind auch genau der Meinung, wie der Heiko das gesagt hat, dass es ganz wichtig ist, zweite Säule in der Pensionsabsicherung in den Blick zu nehmen. Aber haben natürlich gestern Abend gerade bei einem politischen Gespräch auch mitbekommen von einer Mama, die alleinerziehend ist, die hat einfach gesagt, wenn ich 80%, was sie im Moment arbeitet, arbeite, dann sehe ich meine Kinder schon kaum. Wenn ich jetzt noch hochgehe auf 100%, dann sehe ich meinen 12-jährigen Sohn gar nicht mehr. Dann gehe ich ins Bett, arbeite und gehe ins Bett. Der Kerl wächst auf, hat natürlich so gut wie keine Erziehung und kommt nur noch allein nach Hause in die Wohnung. Und da ist natürlich die Frage eine komplexe, weil Kinderbetreuung kostet in Dornbirn zum Beispiel für einen Krippenplatz 600 Euro. Und dann, wenn es dann Kindergarten ist, wird es ein bisschen günstiger, weil es stärker gefördert ist und die Teilungszahl höher ist. Aber da muss man natürlich sagen, da gehen wirklich Menschen wirklich fast 100% arbeiten für das, dass sie Auto fahren und Kinder, also das Kind zur Kita bringen, in die Kita bringen und dann wieder nach Hause gehen. Und das ist natürlich dann auch frustrierend, weil man natürlich fragt, wieso arbeiten Menschen nicht mehr so gerne heutzutage? Ja, weil sie im Prinzip genau das Geld, was sie erarbeiten, eins zu eins wieder an den Staat, an die verschiedenen Kosten abgeben müssen und somit eigentlich nur noch wenige Vorteile haben.
Das ist ja absolut ein sehr wichtiges Puzzleteil in dieser sehr komplexen Diskussion. Wie ist denn das? Du hast es gerade vorher angesprochen, jetzt wenn in der Frühbetreuung viel teurer als im Kindergarten, weil dort Förderungen anders ins Spiel kommen.
Und auch weil eine höhere Teilungszahl ist, oder? Es sind einfach weniger weniger Kinder pro Betreuung. Also in unserer Kinderbetreuung ist zum Beispiel eine Dreijährige, da sind 3 Betreuer auf 12 Kinder. Ist aber auch so, weil dort wirklich die Sprechkompetenz vermittelt werden muss, weil die nicht alle sprechen können.
Mhm. Wie stark ist wirklich dieser finanzielle Unterschied, je nach diesen Betreuungsmodellen? Also wie kann man das generell über alle drüber ziehen oder du hast das Beispiel von Dornbirn genannt?
Also grundsätzlich ist 600 Euro für eine Kinderbetreuung und 100 bis 140 Euro für einen Kindergartenplatz. Mhm. Das ist relativ ein großer Unterschied.
Wie könnte man das ändern?
Das ist eine schwierige Frage, glaube ich. Ich glaube, dass grundsätzlich die hohen Betreuungszahlen wertvoll sind, weil gerade wenn Kinder nicht Deutsch als erste Muttersprache haben, brauchen wir hohe Betreuungszahlen. Also von dem her sind diese Kosten gut. Natürlich könnte man schauen, ob man da eine Umlagerung macht. Und dafür wäre zum Beispiel eben der Familienlastenausgleichsfonds, der ja der Pius Fink gemacht hat, wichtig und dass man für den einsetzt, anstatt ihn abzuschmelzen.
Mhm. Kommen wir mal zum Thema der Vorbereitung. Wie aus deiner Sicht, wir haben es vorher schon mit einer Frage kurz gestreift, Gunther, wie gut sind Vorarlbergs werdende Familien oder Familien vorbereitet, bevor das erste Kind kommt?
Eigentlich nicht so finanziell. Gut, offen gesagt nicht gut, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, weil am Anfang sind die Kosten nicht so arg. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man die Beziehung gut in die Schiene hat. Ich glaube, es ist eher, dass man partnerschaftliche Ehe oder zumindest eine gute Beziehung miteinander hat, dass man ein gutes Gesprächsverhältnis hat. Aber ich glaube, da kannst du vielleicht auch mehr dazu sagen, oder wie da deine Einschätzung ist.
Ja, macht sich wirklich jemand einen Finanzplan, bevor er ein Kind kriegt?
Ehrlich gesagt, die wenigsten, muss man sagen. Das liegt dann auch wieder bei mir in der Verantwortung oder bei uns als Berater, dass man die Kunden darauf hinweist, dass das sowas sinnvoll ist. Oder? Ich nenne da ein Beispiel, wenn ein Kunde bei mir ist oder und möchte eine Wohnbaufinanzierung, ein Eigentum schaffen beispielsweise, dann ist auch meine Frage, wie ist die Familienplanung gedacht, oder? Und geht sich dann die Rate auch noch aus? Das sind einfach wichtige Sachen, ein Beispiel, wo man dann halt berücksichtigen sollte.
Also das heißt, Plan machen wäre eigentlich gar nicht so schlecht, oder?
Ja, genau. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und wir unterstützen natürlich als Bankberater dahingehend sehr gerne. Wir machen auch umfassende Beratungen. Es müssen alle Themen der Kundinnen und Kunden berücksichtigt werden. Nicht nur das Thema Wohnen und Familie, sondern auch Anschaffen, Mobilität, Absicherung, Vorsorge. Das kann man dann alles zusammen anschauen und dann einen Plan machen. Wichtig ist dabei auch für die werdenden Eltern, dass man die Wünsche und Ziele definiert. Was habe ich geplant? Was ist mein Ziel? Dann auch mal die Einnahmen, Ausgaben anschaut, sich damit auseinandersetzt und darüber spricht, vor dem her. Und wie gesagt, Hilfe können wir da gerne leisten und dann geht es alles viel besser.
Aus deiner Sicht im Alltag mit deinen Bankkundinnen und Kunden, wie sehr belastet das Thema Wohnen aktuell die ganzen Familienbudgets?
Ja, also das Thema Wohnen, haben wir schon gehört, ist der größte Kostenblock einer Familie und das belastet sehr. Gerade in Vorarlberg, wir wohnen in einem der schönsten Ecken auf der Welt, würde ich mal sagen, im Ländle. Aber der Lebensstandard ist hoch, bedeutet auch hohe Kosten, oder? Und sind die Wohnkosten, die Mieten sind hoch, die Betriebskosten, Energiekosten sind hoch und das belastet natürlich das Familienbudget.
Das heißt, ist Eigentum gerade für junge Familien überhaupt noch realistisch aus deiner Sicht?
Ich finde auf jeden Fall. Also wenn man früh genug anfängt, dafür was anzusparen, Eigenmittel anzusparen, ist das nach wie vor ein Thema. Oft kommen junge Menschen kommen zu mir oder zu uns und sagen, ja, das ist eigentlich nicht mehr möglich, oder wenn man die Kosten sieht. Aber dann liegt es bei mir in der Verantwortung als Bankberater von Raiffeisen, dass man einfach die Kunden dahingehend ermutigt, dass doch was möglich ist. Wenn ich was möchte, wenn ich den Fokus drauf lege und frühzeitig beginne, dann ist alles möglich oder vieles möglich.
Wie viel Prozent gehen momentan so fürs Wohnen drauf bei deinen Kundinnen und Kunden?
Ja, also ich würde sagen, also Guntram hat gesagt, circa 60%. Ich würde sagen, ja, zwischen 40% und 60%, würde ich jetzt mal sagen.
Okay, und wo glaubst du, ist die Schmerzgrenze?
In dem Bereich. Ja, ab 40% wird es eh schon kritisch, dann hat man halt weniger Spielraum für die anderen Ausgaben, wie Lebenshaltungskosten, Mobilität, Versicherung, Freizeitaktivitäten, dann schränkt es halt auch dahin.
Guntram, wie stark beeinflusst denn die Wohnraumsituation die Familienplanung oder denkt man da überhaupt dran?
Das ist sicher der Hauptfaktor. Also in einer Studie wissen wir, dass das eigentlich der Nummer 1 Faktor ist, was Menschen überlegen, dass sie jetzt ein Kind haben können oder nicht, oder ein zweites oder drittes. Was man da vielleicht erklärt im Diskurs vergisst, ist, dass eigentlich schon auch die Rahmenbedingungen im Vorarlberg grundsätzlich sehr positiv sind. Man muss sagen, wir haben ein sehr gutes, wie es auch gesagt wurde, Umfeld. Also einerseits sind sehr viele Vorteile da vom öffentlichen Verkehr bis hin zu solchen Vorteilen. Ich glaube, wo wir wirklich hinschauen sollten als Gemeinschaft, ist, dass wirklich die Wohnbauträger stärker bauen und dass da die Kommunen auch stärker die Freigaben machen. Also wir merken stark, dass zum Beispiel, wenn jetzt einer der großen Wohnbauträger, wie beispielsweise die Vogevosi, versucht, in einer Kommune im Rheintal zu bauen, dann kommt schnell, also ein Bürgermeister sagt, na, da möchte ich nicht bauen, weil da vergraule ich dann die Nachbarn und da verliere ich Stimmen. Und da merkt man natürlich, dass dort wirklich auch es gilt anzusetzen, zum sagen, ja, aber natürlich, Gesellschaft lebt davon, dass alle Menschen einen Wohnraum haben, sowohl ein sozialer Wohnbau, aber natürlich auch ein gesellschaftlich anspruchsvollerer Wohnbau. Und da glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir einfach gemeinsam auch schauen, wie kann man da miteinander kommen.
Das heißt, es wird weniger gebaut, weil die Stimmen wichtiger sind als der Wohnraum für junge Familien in Vorarlberg. Sehr starke Aussage. Aber gibt es denn die Fälle, dass quasi jetzt, lassen wir jetzt mal bei der Seite, ob jetzt das gebaut wurde oder nicht, aber jetzt im Moment haben wir hohe Kosten. Das heißt, gibt es Familien oder Paare, die den Kinderwunsch oder die Planung tatsächlich aufgrund der Wohnsituation oder Kosten aufschieben?
Ja, natürlich. Sogar viele. Also das ist, glaube ich, wirklich signifikant. Wir hatten in den letzten Jahrzehnten ja einen starken Rückgang an der Geburtenrate. Wir liegen jetzt bei 1,31 Kindern und von diesen, das war ja früher mal bei 2. Und damit ein Pärchen sich sozusagen sinnvoll repliziert, muss es wieder auch zurück auf 2. Und das ist natürlich schon, dass man dort ist natürlich ein hoher Druck da. Und da ist natürlich auch toll, dass wir wirklich auch bei uns sehr kreative Finanzierungsmöglichkeiten auch haben. Und ich glaube auch, dass es eben gerade mit der starken Planung auch möglich ist, dass man was aufbauen kann. Mhm. Ich glaube auch, dass es wirklich im Alter auch Qualität ist, wenn man eben eigenen Wohnraum hat. Und ich glaube, es ist da natürlich auch wichtig, dass auch der Gesetzgeber tendenziell eher unterstützt, dass ein Streuwohnbesitz besteht, anstatt ein struktureller oder Immobilieninvestment-Wohnbesitz. Oder? Also da wäre sicher eine Chance. Mhm.
Super Überleitung. Heino, ab wann sollte man denn beginnen, für die Kinder Geld anzulegen?
Ja, das ist nie zu früh und nie zu spät, also kann man da, glaube ich, sagen. Viele Eltern kommen dann aber bei der Geburt zu uns oder zu mir und möchten für ihre Kinder was machen. Also das ist schon gang und gäbe und finde ich ganz wichtig. Ich persönlich habe das für meine Kinder gemacht. Jetzt ist meine älteste Tochter schon 16 geworden und Vor ein paar Monaten hat sie den Moped-Schein gemacht und dann kommt das erste Moped. Und dann, wenn es halt eine größere Ausgabe ist, dann belastet das nicht das Familienbudget, wenn man das halt schon vorher angespart hat. Und dann kommt bald der Führerschein und ein Auto und das hilft dann einfach den jungen Leuten, dass sie einen besseren Start ins Leben haben.
Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
Ja, da gibt es viele bekannte Möglichkeiten. Das legendäre oder beliebte Sparbuch oder Sumsi-Sparbuch, das nutzt man gerne immer noch. Da haben wir auch eine höhere Verzinsung drauf für die Kinder bis 10 Jahre. Es gibt ja oft Geldgeschenke von Onkel, Tanten, Oma, Opas und das kann man dann draufgeben. Dann ist auch sehr beliebt der nach wie vor der Bausparvertrag für einen kontinuierlichen Vermögensaufbau. Das reichen kleine Beträge, aber da kommt schon was auf die Jahre zusammen und dann kann man sich so was leisten. Also das wird auch viel gemacht. Denn was immer aktueller wird, sind Sparpläne in Wertpapiere für langfristige Vorsorgen. Es gibt auch spezielle Kindervorsorgen. Ich denke, ein Mix ist immer gut von dem her. Aber wie gesagt, das kommt dann immer auf die Kundinnen und Kunden drauf an und wir beraten da natürlich gerne hinsichtlich. Also Produkte gibt es genug. Wichtig ist nur, dass man was macht, dann hat man es einfach später einfacher und es belastet das schon meistens strapazierte Familienbudget etwas weniger.
Also quasi am Tag der Geburt zur Bank gehen und quasi irgendein
Depot
eröffnen oder was auch immer, oder zumindest Sparbuch anfangen. Und Zinseszins rechnet sich bei Kindern massiv,
genau.
Wenn man sich das mal überlegt. Ganz wichtiges Thema unter Vätern, ja, unter uns drei jetzt einmal so, Taschengeld. Ab wann und wie viel?
Genau, ja, gute Frage. Das ist natürlich, das muss jeder für sich selber entscheiden.
Man hört gern, was die anderen gehen.
Damit man die Referenz hat. Also ich bin jetzt eher dafür, dass man früh den Umgang mit Geld lernt, oder? Das kann schon im Volksschulalter sein, dass man dem Kind 2 Euro in der Woche gibt, oder? Und es haptisch in der Hand hat, oder? Und wenn es ausgegeben hat, dann hat es nichts mehr. Das ist ein Lerneffekt, oder? Also das ist schon mal, von dem her ist der Zeitpunkt, das muss jeder für sich entscheiden. Schwierig natürlich, oder? Aber auf jeden Fall zu Hause über Geld sprechen macht auf jeden Fall Sinn, auch mit den Kindern. Da ist auch Taschengeld, ist auch finanzielle Bildung und ja, daher für mich wichtig. Ja.
Fast eh schon beantwortet. Taschengeld in bar, haptisch oder digital?
Ja, ist auch eine gute Frage. Also ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn die Kinder noch kleiner sind, ist es haptisch wahrscheinlich besser, also in Form von Bargeld noch, wenn sie das in der Hand haben, das ausgeben, jetzt habe ich nichts mehr oder ich spare mir das an und dann kann ich mir was Größeres leisten, ist vielleicht vom Bargeld her das noch, lernen sie mehr. Dann aber mit dem Alter steigt natürlich das digitale Geld, da gibt es auch verschiedene Produkte, die wir anbieten. Ich nenne da nur das Raiffeisen Junior App, wo man schon ab 7 Jahre machen kann. Da lernen die Kinder spielerisch den Umgang mit Geld. Sie können sich Sparziele setzen und das Ganze ist natürlich von den Eltern überwacht. Die haben das auch auf dem Handy. Und dann mit 10 Jahren, da gibt es dann schon das Jugendkonto mit Karte, wenn man will. Das entscheidet aber jede Eltern auch anders, ob sie es erst mit 14 bekommen oder schon mit 10 oder mit 12. Wichtig ist einfach, finde ich, den Umgang mit dem Geld lernen lassen, das Kind und darüber sprechen.
Kommen wir zu einem ganz speziellen Thema, staatliche Unterstützung. Das ist kurz vorher schon angeteasert, quasi auch mit Thema Förderungen und sonstigen Berechnungsmitteln. Welche Förderungen gibt es denn momentan aktuell für Familien?
Also staatliche Unterstützung gibt es in Vorarlberg und in Österreich in der Zahl relativ einiges. Man muss aber dort natürlich den Vergleich nüchtern ziehen, sozusagen im Sinne von, wozu baut man denn überhaupt zur Förderung? Und die Förderung geht natürlich darum, dass man möglichst eine Chancengleichheit der verschiedenen Bürger haben. Also verschiedene Bürger leisten verschiedene Tätigkeiten und wir wollen als Staat in der Gesellschaft möglichst faire Positionen schaffen. Und vor diesem Hintergrund gibt es eben das Familiengeld, den Kinderabsetzfreibetrag, den Familienbonus Plus, das Kinderbetreuungsgeld, Schulstartgeld und in Vorarlberg eben auch noch den Familienzuschuss. Also es ist eine ganze Fülle. In der Gesamtheit sind es ungefähr 60% der harten Kosten, die auf eine Familie zukommen. Das heißt, privat hat man unter Anführungszeichen Mehrkosten von 40% gegenüber jemand, der kein Kind hat.
Okay, reicht das Ganze?
Ich glaube, am Ende, wie es ganz am Eingang richtig gesagt hat, ist ein kindischer Freude, und diese 40% sind natürlich auch eine Investition ins eigene Leben. Man hat ja auch Freude damit, oder? Aber prinzipiell muss man sagen, es ist natürlich sportlich, und es ist dann sportlich, wenn man relativ eine einfache Arbeit leistet. Es ist besser, wenn man natürlich eine höhere Ausbildung hat und sich leichter tut, auch mit dem Geld verdienen.
Mhm. Kommen Sie zu ein paar Tipps. Ja? Guntram, wo, wenn wir gerade noch bei dir blieben, was sind deine Tipps an Familien, um konkret Geld sparen zu können, ohne dass man auf seine Lebensqualität verzichtet? Weil das ist ja oft so ein Thema. Natürlich möchte man gern sparen, aber niemand möchte seine Lebensqualität einschränken. Was sind deine Tipps?
Also ich glaube, dass da grundsätzlich die Digitalisierung uns extrem viel hilft. Sie hilft uns erstens mal bei Förderungen, weil früher man diese ganzen das Ausfüllen von Formularen war sehr schwierig, teilweise kaum verständlich. Heutzutage kann man eben mit diesen Systemen solche Formulare leicht ausfüllen und dadurch eine Förderung leichter kriegen. Der zweite Vorteil ist, ein Familienbudget kann man sich heutzutage relativ leicht selber erstellen oder auch eben mit einem Profi. Das macht auch Sinn, dass man das auch gemeinsam macht. Und das Dritte, was ich auch glaube, ist, dass eben eigentlich die wahre Qualitätszeit passiert ja nicht im Konsumtempel, sondern die passiert, wie wir es da im Hintergrund sehen, auf einer schönen Wanderung oder bei einem Abendessen zu Hause, und das ist nicht prinzipiell ein riesen Kostentreiber. Also ich glaube, es geht da um die Gestaltung und um die Kreativität.
Mhm. Hast du einen Tipp, um Geld zu sparen?
Ja, also da gibt es vielleicht einen Tipp, dass man wirklich die Ausgaben anschaut. Man zieht dann oft zusammen und dann zum Beispiel im Versicherungsbereich ist man doppelt versichert und da bietet sich ein Polizencheck oder an. Oder beispielsweise, dass man mal die Abos drüber schaut. Kleinvieh macht da oft auch Mist und kann man sagen, braucht man jetzt das unbedingt noch?
Das vierte Streaming-Abo.
Ja, genau.
Ist so. Ja. Oder das ist massiv.
Ja, also einfach mal da einen Blick hinwerfen und was braucht es wirklich noch, oder? Denn bei uns, gerade im Walsertal, haben wir veranstalteter Familienverband, meine Frau war selbst ein paar Jahre mit dabei, auch zweimal im Jahr einen Bazar, wo man Sachen, also Kleidungsstücke, Sportartikel, Spielzeug verkaufen kann und auch kaufen kann. Mir hat das sehr gut gefallen und wir haben das selber auch genutzt. Da kann man sich auch mal ein bisschen Geld sparen und es sind echt super Artikel und es muss nicht immer alles neu sein. Das ist jetzt aber meine persönliche
Meinung. Ja. Ganz wichtig, weil du kurz gesagt hast, gibt es so einfache Strategien für den Alltag, fürs Familienbudget?
Einfache Strategien, ja, halt einfach frühzeitig. Eigentlich muss man gleich, wenn man in die Arbeitswelt eintritt, schon für solche Sachen planen und Geld auf die Seite tun. Also einfach Rücklagen bilden, weil die Rücklagen schmelzen meistens in dieser Zeit, wenn Kinder da sind. Und da muss man einfach frühzeitig dran sein, dass man da einen ordentlichen Polster hat. Das wäre jetzt mein Tipp. So.
Guntram, 6 Kinder. Hast du ein paar Tipps für funktionierendes Familienbudget?
Also was uns wirklich viel geholfen hat, ist das Online-Banking in dem Zusammenhang. Okay. Wir führen gemeinsam ein Konto, weil wir der Meinung sind, dass das wirklich der beste Weg ist. Also wir haben ein Firmenkonto und ein privates Konto. Beide haben Einsicht auf beides und es ist sehr transparent bei uns in der Familie. Und die Veronika hat zum Jahresanfang dieses Jahr wirklich das Ganze exportiert, hat es in die KI reingeschmissen und hat im Prinzip sich eine Auswertung geben lassen. Und da muss man schon sagen, das hat echt einige interessante Aspekte gebracht. Das hat uns auch sehr viel Sicherheit gebracht. Das ist natürlich ein Bankberater, würde vielleicht sagen, ah, das sollte man vielleicht nicht machen, kann ja unterschreiben. Also es ist natürlich datenschutztechnisch nicht die Empfehlung, die man sozusagen nach der deutschen oder europäischen Datenschutzgrundverordnung machen sollte. Aber im Sinne der Praxis, muss ich sagen, hat uns das geholfen.
Also quasi wirklich die KI unterstützt dort euer Familienbudget.
Absolut. Und findet uns auch genau diese doppelten Streaming-Abos oder diese sinnlosen Ausgaben, wo man so irgendwo eine schlafende Abo-Zahlung hat oder sowas, was man sonst einfach schnell übersehen würde auf einer Kreditkarte oder so.
Ja, genau. Oder zu spät sieht und dann vergisst man es bis zum nächsten Mal.
Genau.
Also
genau.
Klassiker.
Oder nachverhandeln. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, bei Abos habe ich in der Zwischenzeit auch angefangen, mit diesen Dienstleistern aktiv nachzuverhandeln. Wenn die einen einfach 100, 200 Euro abziehen, dann sage ich, du Leute, wir wollten das schon länger nicht mehr, gebt uns das vielleicht zurück. Und auf Kulanz gibt es dann immer wieder Fälle, dass ein Dienstleister das auch zurückgibt. Und ich finde, das ist auch richtig. Dann komme ich auch wieder später dazu. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe dann diese Dinge, die ich so nachverhandelt habe, im späteren Zeitpunkt wieder genutzt.
Mhm. Zum Schluss, welchen Tipp würdest du jungen Menschen geben, die sich eine Familie wünschen?
Es zu tun. Unbedingt machen. Ich glaube, es ist wichtig, sich wirklich nicht von diesen ganzen Rahmenbedingungen abhalten zu lassen, sondern wirklich es machen. Aber ich glaube, wichtig ist mit der richtigen Partnerin, mit dem richtigen Partner. Und dann halt auch wirklich die Nüchternheit und zu sagen, ist es jetzt das Schlimmste, wenn wir jetzt nicht in 2 Jahren wieder den riesen Bali-Urlaub machen oder können wir nicht auch in Vorarlberg sowas machen? Und das sind natürlich, es ist de facto, hat man natürlich mehr Geld, wenn man alleine bleibt oder wenn man nur zu zweit ist. Aber ich glaube, das Lebensglück kann man halt nicht in Geld aufweigen. So.
Einer? Ja, ich bin da voll mit dabei, natürlich. Aus Erfahrung kann ich da sagen, oder Familien, das ist halt wichtig, wo früh über das Nachdenken, wo eine Planung machen, die haben es halt nachher weniger Sorgen, weil sie alles geplant haben. Wichtig ist hier, der erste Schritt zu machen, darüber nachzudenken, zu sprechen. Und wir bieten natürlich als Raiffeisen-Beraterinnen und Berater natürlich gerne unsere Dienste an und helfen da dabei gerne. Weil Planung schafft einfach Sicherheit, und dann im stressigen Familienalltagsleben, oder wie wir ja alle kennen. Mhm. Ja, das wäre so mein.
Vielen Dank für eure Tipps, für eure Insights und das offene Gespräch. Hat einmal einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema Familie, wo man oft nicht drüber redet, ehrlicherweise. Das war sehr spannend. Vielen Dank für euren Besuch hier im Studio bei Raiffeisen Live.
Danke.
Ihnen da draußen vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Zuhören wieder bei allen, natürlich auch audiotechnisch, beim Joggen, als Podcast etc. Immer mit dabei sein. Alle alten Folgen kann man natürlich unten nachsehen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Raiffeisen Live und wünschen viel Spaß mit den Tipps und beim Umsetzen und am Schluss mehr Geld in der Tasche zu haben.